ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Thomas Junker. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er ist unser Mann fürs Fernweh als MDR-Filmemacher, ist er seit 34 Jahren weltweit unterwegs und macht, wie er selbst sagt, Heimatfilme, Filme über die Heimat der anderen. Darüber erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek abrufen können. Thomas Junker ist Weltenbummler, Abenteurer, er will Menschen kennenlernen, bei ihnen am Tisch sitzen und wissen, wie sie leben. Sein neuer Film erzählt Geschichten vom Ende der Welt. Dafür war er unter anderem in Grönland oder den Osterinseln. Was er dort erlebt hat, was er noch erleben möchte, um welchen kulinarischen Brauch er zum Glück drumherum gekommen ist, auch das erzählt Thomas Junker jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Du bist unser Mann beim MDR fürs Fernweh, für andere Länder, die Menschen dort. Und Thomas, es gibt was Neues ab 17. November. Thomas Junker unterwegs vom Ende der Welt. Erzähl was drüber.
Ja, wir haben geguckt, wo ist denn das Ende der Welt? Und es gibt viele Ende der Welt. Und wie definiert man das eigentlich? Also wir fangen an mit einer Insel, die heißt Chatham Island. Dort beginnt nämlich ein jeder Tag auf der Erde zuerst. Dann waren wir auf einer Insel, die heißt Socotra. Die liegt am Horn von Afrika, gehört nominell zu Jemen, wird aber beherrscht von Abu Dhabi, von dem Emirat und von Saudi-Arabien. Wir waren auf der nördlichsten Siedlung der Erde in New Orleans und auf Spitzbergen, 1231 Kilometer vom Nordpol entfernt. Wir waren in Ostgrönland, wo wirklich das Ende sehr, sehr deutlich wird. Wir waren auf der Osterinsel, die eigentlich Rapa Nui heißt, und wir waren am Ende auf Niue. Das ist eine ganz kleine Insel, 4000 Kilometer nördlich von Neuseeland, und da geht der Tag auf der Erde zu allerletzt zu Ende.
Mhm. Wann und wie lange warst du dafür unterwegs?
Wir waren in drei Etappen unterwegs, weil wir das nicht in einem Schub machen konnten. Insgesamt waren wir 3 Monate unterwegs.
Mhm. Dir geht es ja vor allem darum, Menschen kennenzulernen, Leute dort zu treffen, ihr Leben kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich mir das so anhöre, gibt es da überhaupt viele Leute? Da, wo ihr diesmal wart?
Naja, ganz unterschiedlich. Also New Orleans sind es im Winter 40 Leute, die dauerhaft da sind. Socotra sind es 10.000 gewesen. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber wir waren halt auch in Dörfern, wie zum Beispiel Ostgrönland. Da gibt es genau 2 richtige Dörfer. In dem einen leben 350 Leute. Und wenn man bedenkt, dass dieses kleine Dorf, Itoktortomit, von November bis Mai komplett von der Außenwelt abgeschlossen ist, also auch nicht versorgt wird, dann wird es spannend, wie die Leute sich da so organisieren, dass man ein würdiges Leben leben kann.
Ein bisschen wie ein Eichhörnchen und ein bisschen was auf Vorrat nehmen,
ja,
ne?
Ja, massiv muss man das machen.
Thomas, du hast Journalist von der Pike auf gelernt, warst beim Bayerischen Rundfunk bis Anfang der 90er Jahre zum MDR gekommen, hast die Nachrichtenredaktion aufgebaut, hast für die Tagesschau Tagesthemen gearbeitet, also tolle Herausforderungen in der damaligen Wendezeit. Aber da war eben auch immer dieses Fernweh. Ich kann mir vorstellen, du warst ein bisschen in der Zwickmühle.
Ja, das war ich schon, aber ich hatte das große Glück, meine Eltern waren beide Kartografen. Die haben Atlanten gemacht. Mein Vater hat seine Diplomarbeit mit einem Atlas gemacht über Afrika, aber er ist nie gereist. Mein Vater ist bis maximal Italien gekommen. Also wir sind als Kinder auch gar nicht viel unterwegs gewesen. Aber das war dann in mir drin. Ich habe immer die Karten meiner Eltern gesehen und gesagt, da will ich hin. Wie ist es denn da? Also diese ständige Neugierde in mir, die ja ein Journalist haben sollte. Was ist da? Wie leben die da? Was machen die da? Das hat mich getrieben, bis heute.
Welcher war dann der erste Film für den MDR?
Der erste Film war dann Zum Dach der Welt im Jahre 1991, also noch vor dem Start des MDRs, bin ich da losgefahren. Und das ging dann über Italien, Griechenland, die Türkei, durch den Iran, nach Pakistan bis hoch an die chinesische Grenze auf knapp 5000 Meter im Himalaya-Gebirge.
Wenn du heute den Film anguckst?
Dann gruselt es mich immer, wenn ich sehe, wie schlecht die Bildqualität ist. Und sage ich auch immer, wenn ich so mal Vorträge mache, sage ich, ich mache eine Zeitreise mit Ihnen, auch in Sachen Technik. Und was damals für uns extrem scharfe Bilder waren, da schlägt man heute die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh Gott, wie unscharf. Aber so war das halt.
Ab 17. November gibt es deine neue sechsteilige Filmreihe im MDR-Fernsehen zu sehen, auch in der ARD-Mediathek. Thomas Junker unterwegs mit Geschichten vom Ende der Welt. Du warst unter anderem an der Ostküste Grönlands, auf einer Insel im Pazifik, auf den Osterinseln. Nach welchen Kriterien hast du diese Reise oder diese Ziele überhaupt ausgesucht?
Naja, wir wollten eigentlich so wie eine kleine Weltreise machen. Deswegen, wo beginnt eigentlich der Tag und wo endet der Tag auf der Erde, also an der Datumsgrenze? Und dann habe ich mir wirklich Ziele ausgesucht, die sehr, sehr weit entfernt sind, im Sinne jetzt nicht gerade geografisch, aber es muss schwierig sein, dorthin zu kommen. Aber wie kommt man zum Beispiel nach Sokotra? Es gibt keine Möglichkeit, ins Internet zu gehen oder ins Reisebüro und da mal eben schnell einen Flug zu buchen. Das ist sehr aufwendig, hat mit den politischen Bedingungen zu tun. Deswegen, ich wollte da eigentlich auch in diesem Jahr im April hin. Und da haben die letztes Jahr gesagt, entweder du kommst jetzt im Dezember oder du kommst gar nicht. Die Machthaber dort. Also das war so eine Geschichte. Dann wollte ich dort zum Beispiel sehen, wie hat sich das verändert? Es ist ein muslimisches Land seit Jahrhunderten. Aber es war ja zwischendrin auch mal sozialistisch, weil es gehörte zum Südjemen und war in der Zeit des Kalten Krieges, also kommunistisch, sozialistisch. Und jetzt diese brachiale Gewalt, die Abu Dhabi mit rein, Saudi-Arabien mit reinbringt, mit der extrem starken Islamisierung. Was hat das zum Beispiel für die Frauen zu bedeuten, die halt jetzt nicht mehr so leben können wie noch vor 5 Jahren? Das ist so ein Punkt gewesen. Dann interessiert mich natürlich, wie lebt man in einer Siedlung 1231 Kilometer vom Nordpol entfernt? Wie arbeitet man da? Wie sieht denn da Alltag aus? Also das waren so die Kriterien, die mich gereizt haben.
Für den MDR warst du in über 100 Ländern unterwegs. Seit nunmehr 34 Jahren drehst du Reisefilme fürs Fernsehen. Wie muss man sich so dein Jahr vorstellen? Also wie oft packst du deine Sachen? Wie ist das so?
Also im Idealfall sind wir für so eine Filmproduktion am Stück unterwegs, immer so 2,5 bis 3 Monate. Es kommt darauf an, wie groß die Distanzen sind, die wir zu bewältigen haben. Die Nachbearbeitung, sprich der Schnitt, die Vertonung, das Texten dauert 5 Wochen ungefähr. Dann darf ich dankenswerterweise meinen Film wie hier zum Beispiel heute präsentieren. Aber
gerne.
Die meiste Zeit beschäftige ich mich mit Recherchieren und Organisieren von diesem Film. Die Behördengänge werden leider immer mehr. Also wenn ich mich erinnere, was ich vor 20, 30 Jahren an Behördenkram zu erledigen hatte, um meine Reisen zu machen. Und ich meine, da war immerhin mal eine Weltumrundung oder solche Sachen dabei. Dann ist das im Vergleich zu heute sehr, sehr viel weniger gewesen. Da geht viel Zeit drauf. Und dann halt die Leute finden, die Geschichten finden. Da bin ich immer noch dabei, dass ich sage, ich möchte so viel, wie es irgendwie geht, über die Orte, die ich besuche, vorher wissen, damit ich es einschätzen kann, wenn ich es sehe.
Was sagt deine Frau dazu, wenn du dann 2, 3 Monate dich wieder verabschiedest?
Meine Frau kommt ja vom ORF und sie ist seit 9 Jahren mit mir dabei.
Okay. Dann ist ja alles gut.
Ja.
Dann ist das gemeinsame Fernweh. Nun stellen wir uns mal den Thomas vor, der hat zu Hause einen großen Globus, da dreht er einmal kräftig und dann geht der Finger auf irgendeinen Punkt und sagt, oh, ja, das ist es. Nee, so wird natürlich nicht ausgesucht. Ne?
Nee, so ganz ist es nicht, aber wir haben immer die Filme der nächsten Jahre im Kopf und natürlich versuchen wir auch zu gucken, was könnte interessant sein, was bewegt die Menschen hier bei uns zu Hause, was könnte sie interessieren da draußen in der Welt. Und ich sage ja immer, meine Filme sind keine Filme über ferne Länder, sondern das sind Heimatfilme, Heimat der anderen einfach nur. Und das ist das, was mich reizt. Und ich will immer irgendwie Dinge bringen, Geschichten bringen aus dem Alltag, damit die Leute hier vergleichen können, wie machen die denn das? Wie kochen die? Wie arbeiten die? Wie feiern die? Wie trauern die? Wie bewältigen sie einen ganz stinknormalen Alltag? Und das sind die Dinge, die mich reizen.
Es gibt ein wunderbares Buch, Thomas Junker, 30 Jahre Geschichten von dieser Welt, mit vielen tollen Fotos über deine vielen tollen, unvergesslichen Reisen. Man erfährt, wie das so alles begann. Man erfährt viel über die Menschen, die du getroffen hast, die Orte, die du besucht hast. Ein Buch zu einem Jubiläum war das, ne?
Zum 30-Jährigen habe ich das geschrieben. Es war ja auch gerade die Corona-Zeit, da hatte ich ja so ein bisschen mehr Zeit zwangsweise. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte mal chronologisch die ganzen Filme, die ich gemacht habe, und das große Glück, was ich hatte, so viele Menschen auf dieser Welt sehen und porträtieren zu dürfen, da habe ich damals gedacht, jetzt möchtest du mal so 30 Jahre zusammenfassen in einem kleinen Buch halt.
Apropos Corona, das bedeutete ja für uns alle, wir durften nicht reisen. Für jemanden wie dich, der davon auch lebt und das wirklich erlebt, muss das ja schon ein ganz schöner Einschnitt gewesen sein.
Naja, wir waren, wo es ausgebrochen ist, in Ushuaia, also auf Feuerland, Argentinien, Südamerika, und wollten eigentlich in die Antarktis starten und wir waren schon dort unten und dann kam die Kunde von der argentinischen Regierung, keiner darf mehr rein, keiner darf mehr raus in Richtung Antarktis, und dann haben wir da einen Bruch gehabt. Und wir haben dann erstmal zurückkommen müssen nach Europa, nach Deutschland. Das war schon sehr, sehr schwierig. Und dann war halt die Suche, was können wir machen? Aber ich habe immer in jedem Jahr einen Plan B und manchmal sogar einen Plan C, weil es kann immer auf der Welt was dazwischen kommen. Und wir haben ja dann den Film gemacht, Europas einsame Inseln. Da haben wir geguckt, wo können wir hin? Das waren Dinge, die wir trotz Corona organisieren konnten. Da waren wir unter anderem auch in Island und Island war komplett leer, weil einfach keine Touristen hinfahren konnten. Und du musst halt immer gucken, dass du ein bisschen flexibel bist.
Gibt's bei all deinen Reisen irgendwas, wo du sagst, das würde ich hervorheben, das war's? Ich glaube, das ist wirklich schwer, oder?
Das fällt mir immer schwer. Es gibt ja Begegnungen, die eigentlich in einem haften bleiben. Also es gibt Landschaften, die in einem haften bleiben. Natürlich mit dem Motorrad, wie wir es die ersten 12, 13 Jahre gemacht haben, irgendwo in die Welt zu fahren. Und dann fährst du hier los in Dresden und stehst ein paar Wochen später am Mount Everest auf der tibetischen Seite auf 5300 Meter Höhe. Und dann ist dieser Berg auch noch frei. Also ohne Wolken, das wirst du nie vergessen. Aber es gibt auch sehr viele Dinge voller Armut, voller Trauer, aber auch Freuden. Ich habe die Pushkamela mal besuchen dürfen. Das ist ein Kamelfest in Indien, voller Farbenfreude. Und ein paar Meter weiter hast du aber auch Menschen, die so arm sind, dass sie nicht mal in einem Slum leben, sondern Nacht für Nacht an irgendwelchen Mauern planen, spannen, damit sie nicht vom Regen betroffen werden. Also da gibt's zu viel, was in einem haften bleibt.
Du bist jetzt 61?
Ja.
Strengt dich Reisen auch manchmal mehr an als früher? Also
naja,
so unterwegs zu sein? Ne? Also ich meine, wir alle haben da so ein bisschen Rücken oder Knie oder irgendwas.
Naja, zu sagen, es geht noch so wie vor 20 oder 30 Jahren, wäre jetzt eine Lüge. Aber man lernt ja auch dazu, effektiver zu arbeiten. Also ein bisschen das Hirn vorher einsetzen, bevor man losrammelt mit der Kamera oder sonst was. Du musst effektiver werden, du musst was für deinen Körper tun, das ganze Jahr über, du darfst nicht nur sitzen. Das mache ich. Ich gehe viel Skifahren und bewege mich auch sonst viel mit dem Fahrrad und so weiter. Wenn du das nicht machst, dann geht's nicht. Aber das ist eine Aufgabe, die hat jeder Mensch. Ich denke dann immer, jemand, der jeden Tag auf den Bau rennt und das machen muss und auch 61 ist, der hat eine ganz andere Herausforderung als ich. Also deswegen ist das Jammern auf hohem Niveau, wenn ich da jetzt sagen würde, ja, mir tut ab und zu mal der Rücken weh. Klar, irgendwas tut immer weh, aber das ist der normale Lauf der Dinge.
Thomas, Reisen bedeutet ja auch immer so ein bisschen, gerade bei deinen Reisen, auch Gefahr, Wetter, Klima, Krisengebiete, wilde Tiere, Berge mit ihren Tücken. Wie gefährlich waren, sind deine Touren auch manchmal?
Manchmal denke ich, ist es zu Hause gefährlicher, wenn du mal irgendwo schnell hinfährst, mal was tust und in Gedanken da und da rumhängst und gar nicht bei der Sache bist. Wenn wir da draußen unterwegs sind, dann sind wir eigentlich meistens fixiert auf zwei Dinge, das tägliche Drehen und das Vorwärtskommen. Das macht vieles einfacher, weil ich kann mich von dort draußen nicht um mein Zuhause kümmern, weil du bist viel zu weit weg. Also musst du das aus deinem Kopf rausnehmen, du musst das vororganisieren, dass zu Hause jemand sich um dein Haus kümmert. So, und dadurch wird es leichter. Und du musst halt immer gucken, was ist in den nächsten Tagen, also vom Wetter her. Du kannst nicht einfach losfahren ins Gebirge rein. Du musst wissen, könnte es regnen, könnte es zu Muren, zu Lawinen kommen. Du musst dich beschäftigen mit der politischen Lage. Also wir waren zum Beispiel mal in Bangladesch und da hat eine Einheit vom Militär gedacht, sie wollen jetzt mal einen Aufstand machen. Da sind wir auf einmal in eine Blockade reingekommen und Ausgangssperre. Und wir wollten aber zwei Tage später eh wegfliegen. Dann musst du genau wissen, wie organisierst du dich. Aber es gibt ja Gott sei Dank vom Auswärtigen Amt für Journalisten wie uns vorab einen Service, wo wir uns immer informieren können, wenn wir in kritische Regionen reingehen, wo ich sagen kann, okay, wie wird die Lage dort wahrscheinlich sein? Wo gibt's No-Go-Areas? Was sagt ihr zu dem und dem? Ich möchte da und dahin. Und dann kriegt man eigentlich eine ganz gute Beratung. Das hat wirklich bis jetzt immer perfekt funktioniert.
Was war die gefährlichste Situation, die du vielleicht erlebt hast?
Naja, wir wollten mal 2009 von Djibouti weiterreisen in den Jemen. Und auch das hatten wir vorher besprochen in Berlin mit dem Auswärtigen Amt. Und zwei Tage bevor wir losfliegen wollten, wurde ich angerufen. Und dann hat man, also vom Auswärtigen Amt angerufen, von einem Beamten dort. Und der hat nur gesagt, also wir wollen es Ihnen nicht verbieten, aber im Jemen wissen wir da von der Kunde, oder es macht dort die Runde, dass zwei Stämme Ihnen eine erweiterte Gastfreundschaft gewähren wollen. Da habe ich gesagt, ich habe das verstanden, wir werden dort jetzt nicht hinreisen. Das sind also so die Geschichten.
Das war auch gut so.
Das war dann auch so. Ja, und dann muss man aber auch vernünftig sein und nicht sagen, ja, das ist, kriegen wir schon hin, das geht dann halt.
Du hast es schon gesagt, die ersten Jahre für deine Reportagen mit dem Motorrad unterwegs, auch in deinem Buch sehr schön abgebildet.
Danke.
Das hat natürlich dieses Gefühl von Freiheit, ist ja aber, glaube ich, auch nicht ohne mit einem Motorrad um die Welt zu fahren. Also man muss ja auch was mitnehmen.
Naja, wir waren ja immer zu zweit unterwegs. Der Steffen Müller aus Seifersdorf bei Diepoldiswalde war ja immer mit mir. Du hast halt zwei Motorräder und sonst nichts. Also was du auf den Motorrädern transportieren kannst, das hatten wir dabei. Die Hälfte vom Stauraum ist draufgegangen für die Filmausrüstung, für die große Kamera, für die großen Akkus, die es damals noch gab, für Ersatzteile, für Stativ, für ein zweites und ein drittes Objektiv. Dann hat noch der Stauraum herhalten müssen, der noch da war, für die Ersatzteile fürs Motorrad. Und das kleine bisschen Rest war dann für eine zweite Hose, für vielleicht noch zwei oder drei T-Shirts, mal noch ein Pullover und eine Jacke. Aber der Spaß war halt irrsinnig groß. Und ich meine, wenn ich da so zurückdenke an die Zeiten, es war ein irrsinniges Freiheitsgefühl. Auf der anderen Seite, du kommst halt sehr schnell mit Leuten in Kontakt, weil du bist auf diesem Motorrad. Du steigst nicht erst aus einem Flieger oder einem Auto aus oder einem Bus. Das ist schon schön. Andererseits sind wir auch tagelang durch heftigen Regen oder Schneefall gefahren. Und das ist dann nicht mehr so schön.
Thomas, du hast vorhin schon gesagt, all meine Filme sind Heimatfilme, Filme über die Heimat der anderen. Was bedeutet Heimat für dich?
Da, wo Freunde sind. Heimat ist für mich, wo ich mich wohlfühle, wo ich Kultur erleben kann, die mir gefällt. Und ich sehe es gerade seit ungefähr 6, 7 Jahren, egal wo wir sind auf der Welt, ganz viele Völker, ganz viele Regionen besinnen sich wieder, wo kommen wir eigentlich her? Also diese Frage kommt immer stärker auf, das ist auch jetzt in diesem Film wieder drin. Und da sehe ich, dass sie sagen, das ist unsere Heimat, das sind unsere Wurzeln, da fühle ich mich wohl. Und Heimat ist für mich, hier zu sein in Deutschland, die Berge zu sehen. Ich liebe es, 4 Jahreszeiten zu haben. Mhm. Also nicht nur entweder ganz kalt und dann ganz schnell oder ganz warm oder immer trocken oder immer heiß. Das ist für mich sehr wichtig. Aber ja, wo die Familie ist, wo die Freunde sind.
Mhm. Du lebst in Bayern, hast lange auch in Sachsen gelebt.
Ja.
Also ist dann Heimat da, wo du auch gerade dann in Deutschland warst.
Ja.
So ein Sonntag bei dir zu Hause, wie sieht der aus? Also der Sonntag ist immer noch mal ein anderer Tag.
Ja, die Sonntage sind oftmals wie Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Es kommt darauf an, in welchem Stadium wir gerade sind. Wenn wir gerade nichts zu tun haben, dann lassen wir Sonntag natürlich in der Früh auch ruhiger angehen. Da gibt es das Frühstück halt wirklich erstmal um 8 oder um 9 Uhr, manchmal auch erst um 10 Uhr. Aber das Problem ist, wenn du so ein Filmemacher bist wie ich und dich dein Leben lang mit solchen Dingen beschäftigst, du hast immer irgendwas im Gehirn, was arbeitet. Und ich kann nicht sagen, nee, heute ist Sonntag, das geht bei mir nicht.
Das schalte ich mal ab.
Ja, oder dann schreibe ich wieder an einem Buch oder ich schreibe wieder an einem neuen Film und wir arbeiten ja zum Beispiel jetzt schon im Jahre 25 arbeiten wir schon an dem Film, nicht nur für nächstes Jahr, sondern auch für übernächstes Jahr. Und wenn dann was in deinen Kopf reinkommt, dann ist das so. Dann
ich weiß, an einem Sonntag in diesem Sommer warst du beim Motorrad Grand Prix.
Ja.
Das haben die Kollegen mir erzählt, dass du da warst. Da ist so dieses Herz fürs Motorrad immer noch da.
Das Herz ist natürlich
klopft da.
Klopft
da richtig dafür?
Ja, und ich fahre ja auch noch selber Motorrad. Ich fahre halt bloß nicht mehr für die Filme mit dem Motorrad, weil man muss ja auch mal irgendwann sagen, man wird älter, man wird vielleicht auch ein bisschen bequemer und es ist natürlich schöner im Auto, kannst du mehr mitnehmen. Aber das Motorrad und der Sachsenring, das sind natürlich Dinge, die werden mich immer begleiten und in 2 Jahren feiert ja der Sachsenring 100-jähriges Jubiläum und ich bin da gerade dabei, ganz viele Geschichten rund um den Sachsenring zu sammeln, also auch mit vielen Zeitzeugen zu sprechen, die aus der Geschichte, aus der langen Geschichte des Sachsenrings Geschichten erzählen können. Und deswegen bin ich da öfter.
Wir haben November, der allseits unbeliebteste Monat überhaupt. Wie geht's dir mit dem November und dem Novemberblues?
Ach, ich mag dieses Wetter mit Nebel, Feuchtigkeit, die ihn überall reinkriecht, so 3-4 Grad, das mag ich gar nicht. Also ich mag es entweder richtig kalt, wie wir es ja schon öfter erlebt haben, also auch gerne mal minus 30 oder minus 40 Grad, aber dieses komische Nebelwetter ist nicht meins.
Also so kalt darf es bei dir sein?
Oh. Also, naja, wir haben es ja öfter.
Ich heul schon rum, wenn unter Null ist. Aber Frauen frieren ja sowieso anders als Männer.
Ja, und das ist auch eine Frage, was ist Kälte? Es gibt trockene Kälte auf der Welt, wie wir sie 2006 bei unserem Winterfilm über Russland erlebt haben. Wenn du da minus 30, minus 40 Grad hast, dann ist es richtig trocken in der Tundra oben. Das ist eine angenehme Kälte.
Okay.
Auch wenn das ein bisschen komisch jetzt klingt, aber man kann ja was anziehen.
Ja, ja, alles klar. Thomas Junker unterwegs gibt es am 17. November wieder. Dann vom 17. bis 22.11. jeweils 19.50 Uhr im MDR Fernsehen und vorab schon in der ARD Mediathek natürlich. Und es geht ums Ende der Welt. 6 Folgen. Was möchtest du vielleicht noch hervorheben von dieser oder aus diesen Filmen?
Ich möchte hervorheben, dass wir wieder ganz viele Geschichten von Menschen haben, die uns reingelassen haben, die uns zeigen, wie ihr Alltag so funktioniert. Zum Beispiel auf der Insel Sokrata hat man uns vorab von den politisch Mächtigen gesagt, wir dürfen keine Frauen ansprechen, wir dürfen keine Frauen filmen aufgrund der Religiosität. Und für uns war es unheimlich spannend. Also meine Frau ist ja dabei, sie ist ja meine Assistentin und macht den Ton. Und das Spannende war, wie die Leute auf uns reagiert haben, wie die Frauen uns auf uns reagiert haben und dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen aber, dass ihr auch mit uns spricht. Und wir wollen auch, dass ihr uns filmt bei der Arbeit, die wir haben. Und so diese überraschenden Momente, die du auch nicht von zu Hause planen kannst. Das ist das, was diesmal auch wieder drin ist.
Gab es da Probleme?
Das gab, ja, ich habe dann schon mit den Leuten gesprochen. Wir hatten ja auch einen Aufpasser dabei und haben gesagt, also ja. Sie müssen wissen, dass das ja nicht in einem Buchform irgendwo erscheint, sondern das sind Videobilder und das kann man dann irgendwann sicherlich sehen. Und dann haben wir auch gesagt, sie sollen sich's gut überlegen, ob sie es wollen. Und diese Frauen wollten es.
Okay.
Und das war für mich wichtig. Und das ist halt wie immer, du kannst viel zu Hause planen. Aber was nachher im Fernsehen zu sehen ist, 60% der Geschichten sind geplant und 40%, die kommen vor Ort, die kannst du nur einfangen, wenn du da bist. Und dann musst du halt die Augen öffnen, du musst die Ohren öffnen, du musst vor allen Dingen dein Herz öffnen. Du musst auch mein Klischee, was wir in Deutschland über eine Region haben, weglassen, weil dann kommst du auch an die Leute ran. Und das schwankt halt zwischen der Hitze in Sokotra und dann der Kälte in der Arktis oben bei den Eisbergen. Wir waren im Treibeis drin, im Nordosten Grönlands. Und so dieser Spannungsbogen und dazu die ganzen Menschen, dann die Feierlichkeiten auf der Insel Rapa Nui, also die Osterinsel, wo ja eigentlich nur die Köpfe bekannt sind, die Steinköpfe, die Moai. Aber das war bei uns nur eine ganz kleine Nebengeschichte, weil die Einheimischen feiern jedes Jahr ein 17-tägiges Tapati-Festival, was erinnern soll an die alte polynesische Seefahrertradition. Und das war eigentlich unser Ziel und das ist so farbenprächtig und so intensiv. Also solche Geschichten haben wir da drin.
Du warst in Wüsten, auf hohen Bergen, an tiefen Seen sicherlich und hast natürlich auch Tiere vor die Kamera bekommen. Was war vielleicht faszinierend für dich in dieser Richtung?
Dieses Mal in Grönland einen Eisbär sehr nah zu sehen und sehr schön filmen zu können. Und da freue ich mich, dass ich das den Zuschauern zeigen kann.
Und da hattest du nicht ein bisschen Schiss? Also ich hätte. Nee?
Nee, weil der Wind war so gestanden, dass wir nicht in seinem Schnupperbereich waren. Und wir waren noch weit genug von ihm entfernt. Aber nein, Angst habe ich da nicht.
Du hast schon gesagt, ihr seid eher in einem kleinen Team unterwegs, um auch flexibel zu sein. Wie flexibel? Du hast vorhin schon ein bisschen was angedeutet, aber seid ihr so vor Ort, wenn ihr sagt, okay, das wollen wir alles und plötzlich tut sich was anderes auf und ihr müsst umschwenken?
Dann mache ich das.
Dann versuchst du das wirklich zu machen.
Ich sage gerne in meinen Vorträgen, ich bin eigentlich ein kleiner Diktator, wenn wir unterwegs sind. Weil es kann oftmals passieren, dass wir sagen, okay, morgen am Montag zum Beispiel fahren wir da und dahin, weil das ist geplant. Und dann passiert aber irgendwas und ich habe so ein inneres Gespür, dass ich sage, das ist zwar schön, aber ich muss jetzt ganz woanders hingehen. Und dann entscheide ich das. Und deswegen auch dieses kleine Team, weil wir sind zu zweit, dann kann ich es erklären, aber ich mache das dann. Also da bin ich sehr stringent, aber ich erkläre, warum ich es mache. Aber je größer das Team ist, desto komplizierter wird es. Mhm. Und dann, wenn du erstmal, also standardmäßig würde so eine Produktion von 4-5 Leuten gemacht werden, aber ich arbeite lieber vor Ort mehr, ich mache mehr und habe aber dafür die Freiheit, dass wir sehr flexibel sind. Und dann kann ich also meiner Frau sagen, okay, pass auf, aus dem und dem Grund will ich morgen nicht dahin, sondern ich habe gehört, da ist was und dann fahren wir dahin. Mhm. Das ist nicht ganz demokratisch, aber es geht darum, einen guten Film zu machen und die richtigen Geschichten zu finden.
Du machst die Ansage unterwegs und zu Hause macht die deine Frau.
Natürlich.
Du warst für den MDR in vielen Ländern, in vielen Regionen, bei vielen Menschen, das ist dir wichtig, hast du gesagt. Und du bist oft an deren Tischen gelandet. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Klopf, klopf, hier ist der Thomas, ich würde gerne mal bei euch essen kommen.
Nein, das ergibt sich meistens. Also eins muss man ja sagen, die Gastfreundschaft da draußen in der Welt ist enorm. Und wenn du mit Leuten zusammenarbeitest und mal einen halben oder einen ganzen Tag zusammen bist, dann kommt es meist von ganz alleine, dass gesagt wird, komm, wir essen jetzt noch zusammen. Mhm. Und dann sitzt du und du kannst auch ganz viel über die Menschen erfahren, wenn du mit ihnen zusammen bist, wenn jetzt nicht die Kamera an ist, sondern wenn du einfach reden kannst. Und es ist ja auch so, die Leute wollen ja auch immer ganz viel wissen, wie ist denn das da so bei euch in Deutschland? Also du bist ja auch Nachrichtengeber in die andere Richtung und das ist einfach schön, mit den Leuten zusammen zu sein, zu sitzen. Gerne auch mal einen Wodka trinken irgendwo in östlichen Regionen und einfach auch, du lernst ja auch, was essen sie, was tun sie, wie gehen sie eigentlich miteinander um, wie ist das soziale Gefüge in den Familien und das ist was ich hochgradig spannend finde.
Wie verständigt ihr euch dann?
Naja, so ein paar Sprachen habe ich drauf, viel zu wenige natürlich und ich versuche dann halt für jedes Land irgendwie wenigstens 50, 60 Wörter zu können, damit ich wenigstens guten Tag, mein Name ist und so weiter sagen kann. Das erachte ich als wichtig, aber wenn du das von dir aus gibst und sagst, ich will mich bemühen, oder ich bemühe mich, es findet sich immer irgendeiner, der dann von irgendwo kommt, der dann halt Englisch, Französisch oder Russisch oder so eine Sprache kann oder vielleicht auch ein bisschen Deutsch und dann geht das schon und dann Hände, Füße und bei größeren Geschichten im Ausland habe ich ja auch immer einen Dolmetscher vor Ort, weil ich kann die Interviews nur mit einem Dolmetscher machen, der mir dann wirklich konkret sagt, was hat der andere gesagt, also und wenn die dann dabei sind, das geht immer.
Wenn du dann zum Essen da bist, da wird dann auch gegessen, was auf den Tisch kommt. Da sind ja bestimmt auch sehr ungewöhnliche Dinge dabei.
Ja, da sind sehr ungewöhnliche Dinge dabei.
Erzähl.
Naja, ich habe so die Maßgabe, dass ich sage, ich probiere alles einmal aus.
Okay.
Weil das gehört dazu. Ich meine, du wirst eingeladen und dann kannst du nicht sagen, nee, will ich nicht. Und ich probiere wirklich alles einmal aus. Das einzige Mal, wo ich gescheitert bin, war in Kirgisistan und zwar wird dort das Fest des ersten Schrittes gefeiert. Also wenn das Kind so weit ist, dass es an den Arm laufen kann, kommt die Familie zusammen, kommen die Nachbarn rechts, links, vorne, hinten. Also es ist ein ziemlich großes Fest, wird eine Jurte gemacht, es wird ein Schaf geschlachtet. Und dort unten ist dann der Imam dabei, um die feierliche, also religiöse Feierlichkeit zu führen. Und irgendwann kam der auf mich zu, weil es dauert ja ein paar Stunden, mit Spielen und so weiter. Und dann sagte der, wir müssen mal reden, wir zwei. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie vielleicht irgendwelche Linien überschritten oder was gemacht, was man einfach nicht machen sollte. Dann sagt er, nee, du pass auf, wir haben ein Problem. Der ranghöchste Gast bekommt bei uns immer das Auge des Schafs. Mhm. Und dann sagt er, ich bin der ranghöchste, aber ich hoffe, weil du heute da bist, bist du der ranghöchste, weil du bist ja der Gast aus Deutschland. Dann standen da für die nächsten anderthalb Stunden zwei Männer im gestandenen Alter und denen zitterten beide die Knie, weil er wollte es nicht, ich nicht. Und dann kam der Augenblick, wo gerufen wurde, alle in die Jurte rein. Und dann kam die Köchin mit dem Tablett, ging auf uns zwei zu, weil wir saßen nebeneinander. Ich muss Gott sei Dank nicht essen. Oh. Das war so das einzige Mal. Aber ansonsten bitte alles einmal ausprobieren. Das gehört dazu.
Ich mache das eigentlich auch. Also man muss manches mal ausprobiert haben, um dann auch zu sagen, oh nee, das ist jetzt nichts für mich oder das ist wirklich lecker, hätte ich gar nicht gedacht.
Richtig, genau so muss es sein.
Ich habe eine Schnellantwortrunde für dich. Mhm. Geld gebe ich gern aus für?
Schöne Dinge.
Naja, das wollen wir noch ein bisschen genauer wissen.
Ich gebe gerne Geld aus für gutes Essen. Das heißt, dass ich gucke, dass die Tiere gut gelebt haben und so weiter und so fort. Und dann darf es auch gerne mehr kosten oder aber auch für guten Käse zum Beispiel, wenn er eben nicht aus der Industrie kommt, sondern von den Hochalmen.
An anderen Menschen, schätze ich.
Ich gucke immer, wie sie durchs Leben kommen und ihre Stärken, ihre Schwächen. Und ich schätze das, wenn sie sich mir öffnen, wenn sie das Vertrauen zu mir haben und ihre Geschichten erzählen.
Mein Leibgericht ist.
Oh je, da gibt's zu viel. Also ich gerne einen Kaiserschmarrn.
Oh ja.
Könnt aber jetzt auch gerne mal einen Schweinebraten mit Semmelknödel, wenn sie selbst gemacht sind.
An Sachsen liebe ich.
Die Sachsen an und für sich, die Menschen.
Was meinen Blutdruck nach oben schnellen lässt,
sind manchmal die Behörden.
Die besten Ideen kommen mir.
Nachts.
Okay. Hast du einen Zettel am Nachttisch?
Ja. Ich habe immer ein Buch, wo ich was reinschreiben kann.
Am Herbst mag ich.
Die Farbenvielfalt der Laubwälder.
Mag ich nicht.
Was ich nicht mag.
Am Herbst? Nö. Gut.
Der Herbst ist mir sehr lieb. Ich mag die Stürme, ich mag den Wind. Das ist alles sehr fein.
Ein Tag war gut, wenn?
Wenn keine schlimmen Nachrichten mich berührt haben. Es gibt jeden Tag viele schlimme Nachrichten, aber es gibt ja Nachrichten, die einen sehr eng berühren. Und wenn der Tag normal gelaufen ist, dann ist es okay.
Es ist an der Zeit für die Frage, wo du denn gern nochmal hin möchtest. Also welchen weißen Fleck auf diesem Globus gibt's noch für dich, den du erobern möchtest?
Ich sag's immer so, ich mache ja Geschichten über Menschen und wir haben auf der Erde ungefähr 8 Milliarden Menschen und ich habe vielleicht 3, 4, 5.000 Menschen bis jetzt kennengelernt. Also ist die ganze Welt eigentlich noch weiß, da gibt's noch so viele Menschen, ihre Geschichten zu sammeln, zusammenzufassen und meinen Zuschauern zu erzählen.
Aber vielleicht so doch, wo du sagst, das würde mich nochmal reizen, die kenne ich jetzt noch nicht.
Naja, spannend, ja, sind so viele Orte. Also ich möchte auf jeden Fall nach Indien, weil Indien für uns gar nicht so auf dem Schirm ist. Aber wir sehen, dass Indien weltweit massiv im Kommen ist, ähnlich wie es China war vor ein paar Jahren schon. Ich denke, darüber sollte man mal berichten, um zu zeigen, was eigentlich Indien heute ist. Das wäre so ein Ziel.
Thomas, es gibt ein schönes Projekt, das du auch machst. Da geht's um Oma und Opa.
Ja,
erzähl uns was drüber.
Ja, ich mache so Zeitzeugenprojekte. Das heißt, Oma, Opa, erzähl mir deine Geschichte. Und wir haben jetzt schon über 600 ältere oder alte Menschen interviewt. Und da gehe ich dann immer mit meinen Kameras hin und dann machen wir ein ganz lockeres Gespräch über ihr Leben. Also ich zeichne das Gespräch auf mit der Kamera und wir sprechen wirklich von der Geburt an, also von den jüngsten Kindheitserinnerungen und dann halten wir das fest. Und mich interessiert dann immer nach dem Motto, ich sage immer, erzählt mir doch, ich war doch nicht dabei. Also was hat zum Beispiel euch in der Früh zum Essen gegeben? Wie war das denn? Und das Schöne ist, die älteste Person war 104 Jahre alt. Und wenn du dann mitkriegst, wie in früheren Zeiten, auch gerade um den Krieg, nach dem Krieg oder teilweise auch noch vor dem Krieg, das Leben war, man wird demütig. Man denkt auch drüber nach, was sind unsere Probleme heute? Sind es wirklich Probleme? Einfach mal wieder runterkommen, einen Gang zurückschalten und sich überlegen, über was man sich beschwert. Und es macht Spaß für die Familien einfach, diese Oma-Opa-Gespräche zu sammeln. Und die werden ja eigentlich erst im Laufe der Jahre spannend, weil mit jedem Jahr mehr vergehen die Erinnerungen an Oma, Opa, wenn sie dann vielleicht mal nicht mehr sind. Und wenn man dann so ein Dokument hat, wo man auch die Gestik, die Mimik sieht und wie sie gesprochen haben, das ist schon...
Das ist also für die Familien.
Das ist meistens
für sind Filme für die Familien, ja. Die buchen dich und sagen, ich würde das gern für meine Großeltern machen oder so. Okay. Man kann aber auch unterhaltsame Reisevorträge mit dir erleben.
Ja, ich mache das des Öfteren. Ich war auch jetzt im Herbst in 4 Orten in Sachsen unterwegs. In Seifersdorf bei Diepoldiswalde. Ich war in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna. Ich war in Olbernhau und beim Heimatverein Klinger in der Nähe von Grimma. Und das mache ich sehr gerne. Ich gehe gerne zu den Leuten und berichte dann über 34 Jahre Thomas Junker unterwegs. Und für mich das Schöne ist, wenn wir die Filme machen, kriegen wir ja immer Einschaltquoten mitgeteilt. Also wie viele Leute haben gestern zugeschaut, aber du weißt nicht, warum haben sie zugeschaut. Wenn du denen aber die Geschichten erzählst, dann kriegst du sie mit. Du kriegst mit, wo ist es für sie zu langweilig, wo bleiben sie dran hängen, was gefällt ihnen, die Reaktionen so unmittelbar zu spüren, das ist was Feines.
Und da hast du ja vielleicht auch die Chance, dass jemand sagt, Mensch, Herr Juncker, fahren Sie doch mal dahin oder machen Sie doch mal dieses.
Ja, wir kriegen schon öfter auch mal so Hinweise und haben sich auch schon Geschichten ergeben, weil teilweise Leute mir gesagt haben, naja, ich war in Kriegsgefangenschaft da und da, also hat sich meine Geschichte in Almaty zum Beispiel ergeben und hat gesagt, der damals mein Aufseher war, lebt noch in Almaty, soll ich Ihnen mal eine Verbindung knüpfen? Und das sind natürlich tolle Geschichten, die daraus kommen können.
Was schwirrt dir als nächstes im Kopf rum, wo du unterwegs sein wirst, auch für den MDR, für die ARD?
Wir gehen nächstes Jahr auf die Spuren von Freiberg, auf die Spuren der Montanuniversität, die ja die älteste ist, die es noch auf der Welt gibt. Und die haben ja ganz, ganz viele Spuren in der Welt hinterlassen. Also Studenten sind dann zum Beispiel nach Südamerika gegangen, sind dort teilweise sogar Minister geworden, haben da Bergbau überhaupt erst hochgebracht. Es gibt die größte Alumni-Gruppe, ihr sitzt in Vietnam und sie bilden heute auch zum Beispiel Studenten aus Mosambik aus. Und da ist für mich die Frage zu gucken, okay, was macht Freiberg, was hat's mal ausgemacht? Wo hat es Spuren hinterlassen? Und wo hinterlässt es heute noch Spuren? Und da gehen wir hin und gucken, was dieser Leuchtturm Freiberg eigentlich für die Welt bedeutet. Mhm. Und da sind wir an verschiedenen Punkten, schauen auch, wie zum Beispiel sie dafür sorgen, dass Bergbau viel sicherer jetzt wird, umweltverträglicher wird, sozialverträglicher wird. Gehen dort, wo Lithium abgebaut wird, in Bolivien, schauen wir nach, was für Dinge sie da machen.
Mhm. Also von Freiberg in die Welt.
Von Freiberg in die Welt. Von Sachsen in die Welt.
Das klingt doch gar nicht schlecht. Welche Wünsche hast du persönlich für die nächste Zeit?
Gesund bleiben, das Allerwichtigste. Und ich weiß auch, dass das schnell an Grenzen kommen kann. Aber ich habe zu viel erlebt, auch Grenzsituationen. Und deswegen Gesundheit ist das Allerwichtigste.
Mhm. Noch knapp 2 Monate bis Jahresende. Was machst du bis dahin?
Naja, wir müssen den Film für Freiberg vorbereiten, weil wir da schon im April und Mai unterwegs sind und das ist gar nicht mehr so lang hin.
Wenn wir jetzt im November sind, grauer Monat, Nebel, hast du schon gesagt, das ist so nicht unbedingt für dich schön. Bist du jemand, der zu diesen Jahreszeit oder zu diesen Zeiten auch gern mal das Weite sucht und vielleicht mehr in die Sonne geht? Auch ja, privat vielleicht?
Dann gehe ich in die Berge hoch und gehe Skifahren.
Okay. Hast du auch Sonne?
Meistens oberhalb der Nebelsuppe ist man dann irgendwo auf 2000 bis 3000 Meter Höhe und das ist wunderschön.
Ich frage mich dennoch, wo macht so jemand wie du, macht der noch privat irgendwo Urlaub?
Wenig. Nein, okay. weil wir leben ja, also ich bin gerne in Sachsen bei meinen Freunden hier und ich bin natürlich auch gerne in Ruppolding, wo ich wohne und das sind ja alles Orte, wo andere Leute hinfahren, um Urlaub zu machen und wir dürfen dort leben. Also was wollen wir mehr?
Du warst nicht nur einmal am Südpol und sagst, das ist wahnsinnig faszinierend. Was macht den Südpol für dich so faszinierend?
Es ist eine riesengroße Wüste. Es ist extrem einsam, es leben aber trotzdem Menschen da und diese Menschen müssen mit 2 Dingen auskommen. Entweder 6 Monate komplette Helligkeit oder 6 Monate komplette Dunkelheit. Also nicht die Dinge, wo dann mal wenigstens für 4 Stunden nachts dunkel ist, sondern die haben am Südpol unten entweder dunkel oder hell. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Und dann natürlich die Temperaturen, die jetzt nicht gerade berauschend hoch sind. Und dann gibt's ja auch dieses Phänomen des Whiteout. Also es gibt zwar sehr oft Schneestürme, aber da kommt der Schnee nicht aus dem Himmel, sondern das sind Kreiswinde in der Antarktis. Und dann, wo wir da 98 da waren, waren wir auf einer Station und da war ein Funkmast und da hat es so einen richtigen Whiteout gegeben. Whiteout heißt, du kannst deine eigene Hand, wenn du die ausstreckst, nicht mehr sehen. Und dann sagte der Funker da, geh mal auf unseren Mast hoch, dann wirst du sehen, was passiert. Ich habe gesagt, ich gehe doch jetzt nicht auf euren Mast hoch. Doch, dann bin ich da hochgekrabbelt und ab so ungefähr 25 Meter hörte der Schneesturm auf und oben stand ich dann in der Sonne. Weil die Kreiswinde, also den Schnee aufwirbeln, ist so ein Punkt, der sehr faszinierend war.
Wie bist du klargekommen mit diesem hell und dunkel oder eben nur hell?
Du musst damit klarkommen.
Okay.
Es ist einfach so.
Lieber Thomas, es hat großen Spaß gemacht zu plaudern und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Thomas Juncker unterwegs vom Ende der Welt, 17. bis 22. November, immer 19.50 Uhr im MDR Fernsehen und ab 14.11. zu sehen schon in der ARD Mediathek. Danke für diesen Sonntagsbrunch und alles Gute, Gesundheit natürlich für dich und deine spannende Arbeit.
Ich bedanke mich sehr herzlich und noch einen schönen Sonntag.
Thomas Juncker, er ist für uns unterwegs und diesen und andere Podcasts von MDR Sachsen, wie zum Beispiel unseren Politik-Podcast, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.